Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von EY. Sie spüren den Puls der digitalen Zeit? Sie möchten ständig in Bewegung sein und die Zukunft mitgestalten? Dann bewerben Sie sich jetzt bei EY. Move the standard, move together.
Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge unseres FAZ Digitech Podcasts. In dieser Woche soll es um das Internetphänomen schlechthin gehen. Es sorgt sogar für einen immer stärker steigenden Stromverbrauch im Netz, nämlich Streaming. Sie alle kennen Netflix. Netflix hat sagenhaften Erfolg, bekommt aber im laufenden Jahr, im November, einen sehr, sehr potenten Wettbewerber, nämlich den amerikanischen Disney-Konzern, der mit einem eigenen Produkt, einem eigenen Streaming-Produkt in diesen Markt einsteigen wird. Darüber möchten wir heute reden. Heute in unserer Stammbesetzung mit Alexander Armbruster, Redakteur in der Wirtschaftsredaktion der FAZ, und mit mir, Carsten Knob, dem Chefredakteur für die digitalen Produkte der FAZ. Lieber Alexander, lass uns doch zum Einstieg, bevor wir über die neue Konkurrenz sprechen, noch einmal kurz über das Phänomen Netflix reden. Wie erfolgreich sind die denn im Moment?
Sehr erfolgreich. Also wenn man auf die ganze Geschichte von Netflix schaut, dann kann man sagen, dass ein irgendwie schon genialer Unternehmer, Reed Hastings, der eben aus einem DVD-Verleiher, so hat das ja mal begonnen ursprünglich, mittlerweile den führenden Streaming-Anbieter gemacht hat, bei dem sich die meisten Leute auf der Welt, also der die meisten Kunden hat, die sich dort Filme und Serien ansehen. Er hat 150 Millionen zahlende Abonnenten. Stand jetzt, es sind in den ersten 3 Monaten dieses Jahres ungefähr 10 Millionen hinzugekommen. Wichtig für Netflix ist auch, dass die Kundschaft nicht nur in den Vereinigten Staaten, sondern wirklich auch weltweit wächst. Also ich glaube, in den USA sind 1,5 Millionen dazugekommen und der Rest dann außerhalb. Und
richtig, genau, also fast 8 im Ausland.
Genau, und das bedeutet für ihn einfach mehr Geld, mehr Umsatz, auch mehr Gewinn, was er natürlich dringend braucht, denn Netflix muss, du hast jetzt schon Disney genannt, es gibt auch ein paar andere, um konkurrieren zu können, immer mehr eigene Inhalte produzieren. Es reicht nicht, mit Filmstudios Lizenzen, Vereinbarungen abzuschließen und dann deren Inhalte zu verwenden. Die wollen das immer mehr selbst, also Netflix muss selbst mehr tun, macht es auch, gibt dafür immer mehr Geld aus. Deswegen ist der Gewinn zum Beispiel, jetzt wenn wir auf die ersten 3 Monate dieses Jahres schauen, dann gar nicht so groß. Es sind fast 350 Millionen Dollar.
Ist zwar gestiegen,
genau, aber die absolute Summe ist natürlich auch jetzt nicht so, dass du da in der Branche ganz viel machst. Also um einen Blockbuster zu produzieren, ist das ungefähr so die Summe, die du dann bräuchtest. Einen Film, einen sehr, sehr guten. Netflix hat dieses Jahr einige Oscars gewonnen. Das spricht dafür, dass eben das Angebot wirklich nicht nur die breite Masse überzeugt, sondern auch eben in den unter höchsten Filmjuroren Anerkennung findet. Also ist an sich das Unternehmen in einem guten Zustand. Die Frage ist jetzt, bleibt es so und kann Netflix, obwohl es in einer so guten Verfassung ist und einen gewissen Startvorsprung hat, Netflix gibt es ja zumindest als Unternehmen seit 1998, also dann auch grundsätzlich in dem Geschäft auch schon länger als andere, aber kann Netflix eigentlich weiterhin mithalten mit der Konkurrenz? Denn obwohl Netflix eben groß ist und an der Börse, ich glaube, ungefähr 150 Milliarden Dollar wert ist, ist die Konkurrenz schon sehr, sehr stark. Und ich zumindest bin mir nicht sicher, ob Netflix diese Konkurrenzsituation wirklich für sich entscheiden kann.
Konkurrenz gibt es heute schon, nämlich zum Beispiel die Streaming-Plattform Hulu oder auch Prime Video von Amazon. Genau. Und eben, wie gesagt, es kommen sehr prominente Wettbewerber dazu, nämlich der Disney-Konzern und Apple.
Genau.
Jetzt reden wir über beide mal, fangen wir aber mal mit Disney an. Das ist natürlich, wenn die irgendwas können, dann Unterhaltung und eine Filmbibliothek, die fast unvergleichlich ist, haben sie nach diversen Zukäufen auch. Was hat Disney denn da in den vergangenen Jahren alles so gemacht, um jetzt als wirklich ernstzunehmender Wettbewerber auf den Plan treten zu können?
Ja, erstmal ist, glaube ich, der Name relativ pfiffig. Disney Plus soll es ja heißen. Es gibt ja wirklich, also die pfiffigsten Unternehmen verwenden ja ihre Marke und hängen Plus daran dann. Auch FAZ Plus ist ja unser neues Angebot auch. Also da sieht man schon, was sie wirklich anstreben, oder?
Ja.
Tatsächlich haben sie, du sagst es schon, ein wortwörtlich fantastisches Portfolio an eigenen Inhalten. Sie haben diese ganzen Zeichentrickklassiker, die jeder kennt, was weiß ich, König der Löwen, Bambi, Dschungelbuch.
Das Disney-Kerngeschäft von ganz früher.
Das, was Animationsfilme Frozen zum Beispiel, was wirklich ja auch viele Leute begeistert haben, was Kinder gucken, auch Erwachsene gucken, das alles gehört ihnen. Aber dann eben auch sehr viele andere Filme, nämlich vor allen Dingen haben sie sehr starke Marken, wenn es um Fantasy und Science Fiction geht. Die Marvel, der ganze Marvel-Kosmos gehört
auch
mittlerweile
eine Übernahme.
Disney.
Genau. Also, genauso wie Pixar halt vorher auch eine Übernahme war.
Genau, also was war Iron Man, Captain America, sozusagen Guardians of the Galaxy, sozusagen das ganze, die ganze Superhelden-Arsenal spielt in Disney mit. Jetzt auch die X-Men-Reihe spielt dort und natürlich am wahrscheinlich prominentesten haben sie Lucasfilm gekauft von George Lucas eben und damit sich die Rechte an Star Wars gesichert und auch schon zwei Filme im Fortgang dieser ursprünglichen Saga produziert. Jetzt im Dezember kommt der 9. Teil dann insgesamt, Rise of Skywalker. Da kam gerade der erste Trailer auch raus, der natürlich sofort um die ganze Welt ging. Demnächst läuft außerdem an Avengers Endgame, was sozusagen das Finale der und dann auch die Fortsetzung des vorherigen Filmes Infinity Wars ist, der jetzt schon Rekorde im Vorverkauf eingestellt hat, neue. Und wenn du dir die Liste ansiehst der kommerziell erfolgreichsten Filme bislang, dann besteht die auf den ersten 20 Plätzen im Grunde nahezu ausschließlich aus Fantastik. Also am Platz 1 liegt momentan Avatar mit ungefähr 2,7 oder 2,8 Milliarden Dollar an der Kinokasse eingespielt und danach folgen auf den Plätzen dann wirklich Teile aus, Marvel aus der Produktion, dann Star Wars, dann irgendwann Harry Potter, dann auch mal Jurassic Park zwischendrin. Also was die Leute wirklich gerne sehen wollen, sind übernatürliche Geschichten.
Und Disney hat sie im Angebot.
Ganz
und
genau.
Dann haben sie auch für der jüngste Zukauf war wohl für 71 Milliarden Dollar gleich ein großer Teil noch von 21st Century Fox. Das kennt man ja
genau,
aus
dadurch,
dem Kino.
Genau, dadurch haben sie zum Beispiel Zugriff auf Avatar jetzt auch dann gekriegt, was sie bisher so nicht hatten. Also das hat Bob Iger, der Disney-Vorstandsvorsitzende, wirklich, kann man sagen, über die letzten fast 15 Jahre sehr kontinuierlich aufgebaut, zugekauft und da wirklich auch ein sehr, sehr starkes Markenportfolio einfach geschaffen, was er jetzt unter dem großen Disney-Umbrella eben vereinigt und jetzt verschieden ausspielen kann und die neueste Anwendung ist eben der eigene Streaming-Dienst, den sie jetzt angekündigt haben, der schon länger erwartet wurde, dass Disney sowas macht, denn die Frage ist ja, warum sollte gerade Disney es eigentlich nicht machen, die eben auf dem...
Erstaunlich fast, ne? Die halten
genau.
ihre Sachen halt bei Netflix, wo sie abgezogen werden.
Genau,
ja,
und natürlich ist die Rechnung so, du kannst natürlich sagen, du verkaufst dann eben die Rechte oder du lizenzierst es mit, so wie sie es mit Netflix gemacht haben. Sie werden jetzt auch dadurch erstmal natürlich bestimmte weniger Einnahmen haben, weil sie das dort abziehen, aber du kannst eben auch hingehen und wie sie es jetzt machen, das ist, glaube ich, auch total folgerichtig und sagen, wir machen einfach unseren eigenen Dienst. Wir sind ein potentes, großes Unternehmen, wir sind sehr zahlungskräftig und wir können hier in dem Markt auch ganz alleine mit unseren Marken stark sein und anderen auch Marktanteile abjagen und man sieht es nicht nur an dem sozusagen an der Entscheidung, die Marken abzuziehen aus anderen Diensten, sondern auch zum Beispiel an dem Preis, mit dem sie ins Rennen gehen wollen. Sie wollen erstmal am Anfang $6.99 pro Monat verlangen, was deutlich unterhalb auch des günstigsten Netflix-Abonnements liegt. Das ist auf jeden Fall eine klare Kampfansage. Sie müssten das ja nicht so machen. Sie könnten ja auch einen Preis, der viel näher dran ist, als Startpreis nehmen. Auch das ist mit Sicherheit das Signal hier. Wir gehen so in diesen Markt rein, dass
wir kaufen
hier
uns Marktanteile und
genau.
Ja. Und der Preis und eben der Inhalt, die Inhalte, über die wir schon sprachen und darüber hinaus haben sie wohl auch ja schon angekündigt, dass sie einen eigenen Star Wars Ableger für diese Plattform machen wollen.
Genau.
The Mandalorian soll das heißen und ja, also Geld ist reichlich da.
Genau, Geld ist da und auch diese Marken, die müssen natürlich ein bisschen auch schauen, dass sie es nicht übertreiben. Es hat auch nicht jeder, also die klassische Star Wars-Saga hat prima funktioniert, damit verdienen sie sehr, sehr viel Geld, aber Han Solo zum Beispiel als eigene Verfilmung jetzt dieses Hauptcharakters hat an der Kinokasse dann nicht so überzeugt, also sozusagen...
Obwohl der Film nicht schlecht war.
Genau, der Film ist, ich fand ihn auch sehr, sehr gut, aber er hat einfach kommerziell nicht so überzeugt wie die anderen. Gleichwohl können sie sich, glaube ich, sehr gut darauf verlassen, dass das auch weiter eine starke Marke sein wird, in der man unglaublich viele Ableger produzieren kann. Sie haben ja auch dem Regisseur Rian Johnson, der den Teil 8 verantwortet hat und auch das Geschichte oder Drehbuch, wenn ich es richtig weiß, für den 9. Teil geschrieben hat. Dem haben sie ja im Prinzip auch schon den Auftrag gegeben, sich eine ganz neue Trilogie auszudenken, die dann nicht die Teile 10, 11 und 12 werden, sondern woanders irgendwo in diesem Universum spielt. Aber er ist, also wenn du so willst, der Nachfolger von George Lucas in der Rolle des Star Wars weitermacher, es ist jetzt er. Das haben sie auch schon festgezurrt. Und wenn ich ja von meinen Kindern ausgeht, die noch gar keinen kompletten Star Wars Film gesehen haben und schon aus Kindergarten und auch jetzt Grundschule mit Star Wars in Kontakt kamen. Also die Marke, die lebt weiterhin erstaunlicherweise, obwohl sie ja
denke ich auch, also meine Kinder sind auch komplett infiziert, eigentlich mehr als ich im selben Alter, muss man sagen. Also das ist schon wirklich, also aus rein betriebswirtschaftlichen und marketingtechnischen Gesichtspunkten kann man da sagen, Hut ab.
Ja,
so, aber das ist halt Disney und das ist Disney Plus und damit eine ganz heftige Attacke auf das, auf dem jetzigen Platzhirschen Netflix. Und dann kommt aber noch ein anderer sehr, sehr gewichtiger Wettbewerber auf den Plan, nämlich Apple mit seinem Angebot Apple TV Plus, abermals mit dem Plus, Apple TV Plus. Auch das von Tim Cook jetzt vor wenigen Wochen angekündigt, auch die setzen auf Eigenproduktionen. Man fragt sich so ein bisschen, wann man das alles eigentlich sehen können soll mit dem Rest seiner Zeit, die investieren in Projekte mit Steven Spielberg und Schauspielerinnen wie Reese Witherspoon und Jennifer Aniston, also auch bekannte Namen.
Genau. Und natürlich ist das auch ein potenziell sehr gefährlicher Konkurrent. Du weißt ja, wie viel Geld Apple zur Verfügung hat, alleine ohne einen einzigen Cent Kredit aufnehmen zu müssen. Also wenn sie wollten, könnten sie auch sehr aggressiv diesen Markt entern. Es passt prima in die jetzt neue Strategie unter Cook, nachdem Apple da merkt, dass das iPhone möglicherweise an seiner Grenze angekommen ist und nicht einfach so weiter steigerbar ist, mindestens mal wie in den vergangenen Jahren das der Fall war. Sie wollen also mehr mit Diensten in ihrem Ökosystem jetzt in Zukunft Geld verdienen und nicht mehr so sehr wie bislang mit ihrer Hardware, eben mit dem iPhone. Und da ist natürlich ein eigenes Fernsehunterhaltungsprogramm sicher eine gute Idee. Mich hat tatsächlich ein bisschen ich weiß nicht, ob man es Zögerlichkeit nennen kann, aber gewundert, wie wenig aggressiv sie da reingegangen sind. Mir kam Apple tatsächlich vor, wie wir haben da schon was Substanzielles vor, aber sie hätten auch gleich noch viel, viel mehr, glaube ich, auffahren können. Ich weiß nicht so richtig, also war zumindest mein Gefühl.
Ganz ehrlich, also wo wir gerade so bei Bauchgefühlen sind und ich beobachte Apple ja auch schon einige Zeit, sie tun sich mit diesem Inhaltegeschäft ein bisschen schwer. Also auch Apple News ist in Amerika zwar also beachtet worden jetzt beim Start, aber auch da denkt man sich, wäre da nicht mehr möglich gewesen von Anfang an, was die Inhalte angeht. Und Steve Jobs, der jetzt inzwischen schon lange tot ist, war natürlich ein totaler Music-Freak und hat Apple Music mit aller Macht und Energie dann auch aufgeladen mit Inhalten um die Beatles gekämpft und. Ich habe das Gefühl, Tim Cook ist viel zu sehr ein Techniker und ein Operations-Guy, der Lieferketten optimieren kann, als dass er da jetzt mit Herzblut im Kreativgeschäft aktiv wird. Aber das ist nur so ein Verdacht.
Ja. Sein kann das natürlich schon. Also das ist natürlich sein Hintergrund, den er hat. Ich habe einen anderen Verdacht auch noch, den ich nicht so beweisen kann, aber es ist auch mein Gefühl, und zwar, wenn ich mir das bisschen so das Regulierungsumfeld ansehe oder das Verhalten von Kartellbehörden in Amerika und auch hier, dann nimmt doch die Kritik zu an einmal überhaupt an den großen Tech-Konzernen und vor allen Dingen aber auch an ihren gebündelten Angeboten. Also zum Beispiel, dass du halt eben nicht, oder nehmen wir mal zum Beispiel die Entscheidung der EU zu Android, die bisherige Rekordgeldbuße, die sie überhaupt ausgesprochen hat, in absoluter Höhe, aber dann jetzt gegen Google eben wegen des Vorwurfs auf Android zu viele Dienste miteinander zu verpflichten, zu kombinieren, dass eben jemand, der das nutzen möchte, dann gleich die ganze
Palette nehmen,
muss. Und es passt auch ein bisschen, wenn ich mir ansehe, wie skeptisch beäugt wird auch Mark Zuckerbergs Ankündigung, die Facebook Messenger Dienst, also WhatsApp mit Instagram, mit dem Facebook Messenger zu verschmelzen, was auch nicht Jubelstürme ausgelöst hat, in der, so zumindest seitens der Politik und seitens der Regulierer. Und aber auch unser deutscher Kartellamtspräsident Mundt, als er neulich mal über Amazon Prime und die Videokomponente eben darin sprach. Und dann zu guter Letzt natürlich ganz aktuell auch die EU-Wettbewerbskommissarin Vestager im Interview mit unserer Zeitung, die ja sehr klar gedroht hat mit neuen Regeln für die Plattformen und vor allen Dingen da aber auch die Botschaft losgelassen hat, ihr seid hier die Plattformbetreiber, ihr stellt ein tolles Ökosystem zur Verfügung, aber ihr sollt bitte nicht innerhalb eures eigenen Ökosystems dann noch mit sehr vielen, auf sehr vielen Gebieten mit den Konkurrenten oder mit denjenigen, die dann dort eben Ideen haben, dann auch noch selbst konkurrieren. Das ist, also meine Deutung ist da, die Botschaft, die sie aussenden möchte, ist, haltet euch zurück ein bisschen mehr. Ihr seid viel potenter finanziell und könntet da sehr aggressiv sein, aber das wollen wir nicht. Wir wollen hier schon mehr Wettbewerb. Wir wollen hier keine Monopole auf Dauer haben, die wirklich alles aus einer Hand anbieten, sondern eher ein bisschen dynamischeres Ökosystem mit mehreren Playern. Und so kommt es mir vor, wenn ich ein bisschen an Apple momentan denke und auch insgesamt. Und deswegen glaube ich, dass auch selbst, dass das Netflix vor allen Dingen auf Disney zum Beispiel achten muss als künftigen Konkurrent und vielleicht gar nicht so sehr Angst haben muss oder sich gar nicht so stark zumindest um Apple kümmern muss,
weil du meinst, dass die aus politischen Gründen mit angezogener Handbremse unterwegs sind.
Zumindest so ein bisschen. Und zwar, es erinnert mich so ein bisschen auch an die Ende der 90er Jahre, um die Jahrtausendwende, wie dann auch die amerikanische Regierung mit Microsoft umgegangen ist, dann haben sie auch, das Justizministerium ja auch, ein Verfahren eingeleitet und gesagt, hier, ihr seid so groß, sogar, sie hatten ja sogar vor oder den Wunsch geäußert, Microsoft einfach zu zerschlagen in das Betriebssystem und in den kompletten Rest, weil da eben auch ein Unternehmen war, was sehr dominant war, sehr erfolgreich war, eigentlich auch wie jetzt auch die Tech-Konzerne in, ja, das ist wie immer ein bisschen die Tragik, sozusagen Opfer des eigenen Erfolgs, auch zum Teil wurde eigentlich zu erfolgreich auf vielen Gebieten. Und dann gibt es irgendeinen Punkt, ab dem dann eben Kartellbehörden und Politiker auch in der Vergangenheit schon gesagt haben, so, jetzt ist es mal okay. Mein Gefühl ist, dass dieser Punkt langsam wieder erreicht ist und so deute ich zumindest ziemlich viel Verhalten. Deswegen glaube ich, dass Netflix vor allen Dingen als Streaming-Anbieter sich eben mit Disney auseinandersetzen muss oder dann mit AT&T zum Beispiel, die ja Time Warner übernommen haben und dadurch an die ja durchaus auch sehr erfolgreiche Serie Game of Thrones gelangt sind und eigene Angebote machen und eher in dem Feld sich überlegen muss, wie sie dagegen halt, wie das Retasting sich eben überlegen muss, wie er dagegen halten kann mit guten eigenen Inhalten, wie er auch in Zukunft wirklich substanzielle Mittel mobilisieren kann, um tolle Serien, tolle Filme, tolle Dokumentationen und so weiter zu produzieren. Es muss ja nicht alles auch wenn jetzt zum Beispiel die Fantastik eben das sozusagen der kommerziell erfolgreichste Bereich ist, ist es natürlich nicht der einzige. Du kannst in ganz vielen, also die Leute gucken ganz viele verschiedene Sachen gerne. Du kannst ja da auch andere Felder suchen, aber du musst auf jeden Fall einiges bieten, glaube ich. Also er wird einiges bieten müssen, um dazu bestehen, trotz seines Startvorsprungs. Denn das, wenn ich das noch ergänzen darf, ist ja auch sozusagen, finde ich, eine interessante Frage. Er hat ja seine 150 Millionen Abonnenten, viele davon ja auch schon jetzt über Jahre, die auch diese Umgebung gewöhnt sind. Netflix ist sehr bequem natürlich und auch kein teurer Dienst. Also du musst auf einen Cappuccino in der Woche musst du verzichten, ja, um dir ein Netflix-Abo leisten zu können. Und dann ist natürlich auch sowieso nicht gesagt, oder was ich manchmal raushöre, was ich auch merkwürdig finde, als könnte da nur in diesem Markt nur einer überleben. Ich glaube, dass dieser Markt eben keiner ist, in dem am Ende ein großer Anbieter bleiben Nein. muss, weil es nicht so, von der ist es kein soziales Netzwerk oder sowas, sondern ein eben ein, da könnten auch drei oder vier nebeneinander existieren. Die Frage ist halt, ob er schaffen kann, einer von denen zu bleiben.
Hm. Man könnte ja auch argumentieren, im Moment herrscht so viel Wettbewerb wie nie zuvor. Also, wenn man auf diesem Markt
genau. Stand
muss
jetzt
man
ist
sich
wirklich
ja
gerade
um Wettbewerb gar keine Sorgen machen.
Genau. Stand jetzt ist, genau. Aber ich glaube halt, aus den genannten Gründen, weil es einfach einmal mehr mit Disney und AT&T zwei aus dem klassischen Unternehmensbereich, zwei neue Spieler da gibt, die da stärker werden. Und zum anderen, weil man aber auch den ganz Großen gesagt hat, hier, da rollt ihr jetzt bitte nicht mit voller Aggressivität alles auf, sondern da wollen wir ein Ökosystem der einigermaßen gleich Großen zumindest, die sich dort erstmal tummeln können, was aus Kundensicht natürlich erstmal eine prima Situation ist.
Ist schon spannend, wie sich dieser Markt entwickelt hat. Ja, es ist zwar jetzt etwas daneben stehend, aber es gibt natürlich auch noch YouTube.
Genau.
Und das, was da alles so läuft.
Genau,
was
habe ich ganz vergessen.
Ne, da so ansehen kann.
Klar, du hast da überhaupt natürlich die klassischen Fernsehsender auch noch.
Die sind ja nicht unter weg, einem wahnsinnigen Druck aber auch.
Genau, gerade. Die stehen unter einem großen Druck, aber die gehören ja sozusagen zur ganzen Bandbreite auch dazu, zumindest aus Kundensicht unter den Angeboten, unter denen ich auswählen kann. Klar. Also
einen Tatort gibt es halt weiterhin.
Ja, ja, und aus Kundensicht
oder
ist es dann
Traumschiff
schon.
An Ostern.
Ja, das ist dann schon aus Kundensicht, dann ist es schon eine tolle Situation. Und du hast halt die verschiedenen Modelle. Du kannst eben die Angebote ohne Werbung wählen für eine monatliche Gebühr oder du entscheidest für die Angebote, die werbefinanziert sind. Das kannst du halt auch nach Belieben und hast in beiden Sphären hast du auch eine sehr, sehr große Bandbreite, auf die du zugreifen kannst. Es ist klar, dass eben sich das auch bereinigen wird über die Jahre. Sicherlich wird die Zahl der Marktteilnehmer da nicht so groß bleiben und auch wird meiner Ansicht nach auch weiterhin eher das Fernsehen Marktanteile zulasten der Streaming-Anbieter verlieren. Zumindest der Teil des Fernsehens, der sich nicht auch schon ein bisschen dahingehend wandelt, ja.
Und auch dort ist ja ein großer Wandel feststellbar.
Eben,
also selbst die Öffentlich-Rechtlichen,
genau.
Die ja eigentlich eine ganz gute Finanzsituation haben, kämpfen natürlich um ihre Zuschauer. Weil sonst würden sie ja auch ihre Grundlage letztlich verlieren für das, was sie tun. Also es ist sehr, sehr spannend. Ein weiterer Beweis dafür, was Digitalisierung in Bewegung zu setzen imstande ist und wie sich dadurch wirklich alles in einem Geschäft verändern kann, was vor 20 Jahren noch als unumstößliche Gewissheit galt, ist halt einfach obsolet.
Ja, wobei ich da wirklich in dem Fall finde, da ist ja nicht das Rad komplett neu erfunden worden, sondern es ist auch ein bestehendes Geschäftsmodell auf eine andere Ebene transferiert. Wenn wir gerade mal bei Netflix schauen, ich meine, das hat als DVD-Verleih angefangen, der natürlich sehr, sehr...
Natürlich schon was gänzlich anderes, als jetzt Hollywood-Produktionen selber zu machen und zu streamen.
Ja, klar, aber wenn du mal...
150 siehst, Millionen Menschen zu erreichen.
Das stimmt, natürlich, weil du es halt im Netz, du kannst es dann zum Teil, kannst du es dann leichter skalieren. Aber wenn du auch der Grundgedanke der Videothek, der ist ja auch... deutlich älter. Nur die sind die eben einfach an ihre physischen Grenzen schnell gestoßen. Was hatte so, ich weiß gar nicht, wie viel Videos hatte so eine normale Videothek so in der mittleren Kleinstadt in Deutschland? Was für eine Auswahl? Paar hundert, paar tausend Filme? Ich weiß gar nicht.
Jedenfalls eine große vielleicht tausend.
Sozusagen, dieses Modell, dass es da eine bestimmte Auswahl gibt und du kannst hingehen und für eine bestimmte Monatsgebühr oder auch für eine einmalige Verleihgebühr kannst du dann aus diesem Reservoir der Filme auch sein. Dieser Gedanke, der ist ja schon älter. Das ist jetzt eben viel, viel größer und ins Netz transportiert. Aber ich will nur damit sagen, dass dieses Rad, dass man jemandem eben ein großes Angebot bietet für eine bestimmte Gebühr, das ist, finde ich, schon
das
älter.
Das ist per se nicht neu, natürlich.
Genau, das ist nicht neu. Und das wird aber jetzt eben einfach sehr, sehr neu und effektiv
ausgenutzt. Der Hebel ist ein anderer.
Genau, weil der natürlich, Bezos ja mit Amazon und den Büchern geschafft hat, dann auch schon, die Bibliothek ist sozusagen, auch die Filmbibliothek einfach viel, viel größer. Du kannst jederzeit von jedem Ort zugreifen. Das ist das, was es halt unglaublich bequemer macht.
Was sich nicht geändert hat in all der Zeit und in welchem Geschäftsmodell auch immer, und das gilt für Videoinhalte genauso wie für Texte oder Audioinhalte. Also eigentlich gilt es für alles, was aus einem kreativen Prozess heraus entsteht. Wenn die Inhalte gut sind, wenn es gut gemacht ist, wenn es die Leute interessiert, wenn sie sich unterhalten fühlen oder gut informiert fühlen oder abwechselnd beides, dann sind sie bereit, Geld dafür zu bezahlen. Ob das jetzt in alten Modellen ist oder in den neuen, auch da hast du natürlich recht. An der Stelle hat es sich letztlich nicht verändert, nur die Verpackung.
Genau. Und die Frage halt, was denn der richtige Preispunkt ist und was die und wie denn die Zahlungsbereitschaften eben im Netz sind, weil natürlich die auch zum Teil Angebote dann anders einsortieren oder mit anderen vergleichen. Ja, das ist ja egal, ob du jetzt eine Zeitung bist mit einem Online-Angebot oder ob du eben ein Videostreaming-Dienst bist, dann ist die, du kannst eben da heute nicht mehr, ich weiß gar nicht mehr, was früher eigentlich so eine typischer Film auf einer Videokassette gekostet hat, wenn du in einem Geschäft gekauft hast, weiß ich gar nicht mehr auswendig, in welcher Größenordnung das lag, aber meine, der Preis, der
20,
war...
20?
War das so 20 Euro oder was?
Die, zum Teil natürlich auch noch in der Zeit auch Mark.
Ja, oder, aber du siehst sozusagen, der Preis ist...
Ich würde sagen 20 Mark. 19 Mark 90.
Ja,
und jetzt, also Mann, das klingt schon so richtig alt.
Ja, das klingt ja alt, und dann DVDs einzeln, die hatten auch einen gewissen Preis. Und der Preis oft so hoch wie heute ein ganzes, einfach das ganze Monatsabo kostet zum Beispiel.
Ja.
Ich meine, wenn du heute eine DVD für 20 Euro kaufst zum Beispiel.
Gibt es natürlich auch schon mal für 7,99.
Genau, oder, aber auch da bist du ja schon fast nah. Da wärst du jetzt zum Beispiel, mein Disney verlangt jetzt dann 6,99 Dollar verlangen. Da liegst du einfach mit einer DVD schon drüber. Also du musst halt gucken, was die richtigen Preispunkte sind. Die Leute werden nicht,
das
70
stimmt.
Dollar für einen Monat Streaming-Abo bezahlen. Das werden sie einfach nicht machen.
Das stimmt, aber weißt du, richtig. Und trotzdem darf man nie vergessen, es sind alles nur Leihmodelle. Also in meiner Familie hat mein Sohn neulich die Erfahrung gemacht, dass er Musik transferieren wollte auf einen iPod zum Joggen, weil man kann ja jetzt wieder laufen im Frühling und so, ist schön draußen. Und naja, also mit Apple Music kann man halt keine Musik auf einen iPod verschieben. Ja? Ja. Man glaubt, alles zu haben und hat doch nichts.
Ja, da wäre ich ein bisschen übertrieben. Ne? Ein Kollege hier im Haus, den wir beide kennen, der würde dann sagen, selbst schuld.
Ja. Genau.
Aber es ist, das ist eins. Aber auch da gibt es einen, glaube ich, einen schon entscheidenden Unterschied zu früher. Natürlich, wenn du zum Beispiel früher eine DVD oder Videokassette ausgeliehen hast und hast sie nach 2 Wochen zurückgebracht, dann war sie einfach wieder weg. Jetzt,
das stimmt.
Jetzt leistest du praktisch ja permanent Sachen
aus. Wir sprachen
ja
eben übers Kaufen. Deswegen
genau, aber jetzt die Frage ist ja dann, das ist fast eine philosophische, wenn du was für immer leihst, was du ja indirekt machst, wenn du jetzt Netflix abonnierst, ich kann jetzt jeder in jeder Sekunde einfach draufdrücken, hast du es dann eigentlich oder hast du es nicht?
Wenn du für immer zahlst, hast du es für immer, aber du musst halt eben für immer zahlen.
Genau.
Ja, so. Analog zu den Musikstreaming-Diensten. Zeitungstexte kann man sich ja wenigstens ausdrucken, auch im Netz. Aber sei es drum. Ja, also ist schon flüchtig.
Ja.
Ja, auch das ist halt ein Zeichen dafür, wie sich Geschäftsmodelle verändern, und es ist dann halt eben was ganz Natürliches. Wir Deutschen zahlen ja auch unser Leben lang Monat für Monat unsere
du zahlst für alles mögliche
Mieten unsere, oder sowas. Heißt denn das jetzt gerade? Das heißt ja nicht mehr GEZ-Gebühr. Das darf man ja gar nicht mehr sagen. Also das, was wir fürs öffentlich-rechtliche Fernsehen bezahlen.
Den Rundfunkbeitrag
zahlen wir natürlich.
Den wir übrigens auch nicht mal wählen dürfen. Ne? Netflix kannst du einfach abbestellen.
Das stimmt.
Wenn du willst, Disney auch dann. Das ist eigentlich eine Unverschämtheit, dass man das... Ne?
Ja, ein weites Feld. Liebe Hörerinnen und Hörer, unseren Podcast hören Sie kostenlos. Danke fürs Zuhören. Wir würden uns natürlich freuen, wenn Sie auch einen Test unserer FAZ Digitech App einfach mal machen würden, wenn Sie das mal ausprobieren würden. Unter www.fazdigitech.de finden Sie alles, was Sie dazu wissen müssen. Und selbstverständlich ist es in den ersten 30 Tagen sowieso kostenlos und danach auch jederzeit schnell wieder kündbar. Langfristige Treue wäre natürlich auch uns sehr recht. Dieser Podcast ist Teil dieser Digitech-App. Da können Sie auch alle bisherigen Folgen ohne weiteres nachhören, wo immer Sie sind. Vielen Dank für Ihr Interesse, Alexander, auch an dich. Und bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Ciao.